davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Lucia.
Hallo Matthias.
Hallo Pico.
Hallo Matthias. Hallo Lucia.
Pico von Pele Mele heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr und sind heute hier an einem wunderschönen Sonntag in unsere Studios gekrochen, um diese Podcast-Sendung aufzuzeichnen.
Wie willst du sagen, bei dir scheint auch die Sonne?
Bei mir scheint auch sensationellerweise die Sonne.
Ist ja eher selten, dass wir dasselbe Wetter haben, aber cool.
Ja, aber es ist ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, heute der Tag der Deutschen Einheit.
Und du meinst, da scheint die Sonne, oder wie?
Da scheint sie doch immer, oder?
Also ich führe nicht Buch drüber, ich weiß es nicht.
Die großen Feierlichkeiten sind, glaube ich, in Erfurt. Ist ja irgendwie immer eine Landeshauptstadt. Übrigens so vor, was weiß ich, gefühlt 20 Jahren war das auch mal in Kiel. Ist ja auch eine Landeshauptstadt. Und da hatten wir sogar eine richtige Kinderliederbühne mit verschiedenen Kollegen. Ulf und Zwulf waren dabei. Nobel Popel, kennt ihr Nobel Popel?
Noch nie gehört, ne.
Noch nie gehört? Nee. Das sind beides so Acts, ja, Ulf und Zwulf ja auch, die früher in den Zeiten der DDR da viel gemacht haben und dann ihre Tätigkeit auch in die neue Republik sozusagen retten konnten.
Ulf und Zwulf ist jetzt aber nur noch Zwulf, oder?
Genau, Zwulf, der ja auch ein Mitglied von Kindermusik, vom Netzwerk ist. Schönen Gruß.
Ja, sagen wir mal einen Gruß. Ich kenne den noch gar nicht, aber ich lerne ihn bald kennen, oder?
Bestimmt. Aber der Gruß darf trotzdem schön sein.
Genau. Und Nobel Popel, die habe ich eben damals auch auf dieser Bühne da zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel kennengelernt.
Okay, aber jetzt lass uns mal über Pele Mele reden, weil, also die machen ja so viel, ich weiß auch, Rockmusik für Kinder und wir hatten ja schon mal zwei Rockbands, die Kindermusik machen, bei uns zu Gast und jetzt kommt somit Nummer 3 dazu, richtig?
Richtig.
Wobei da kommt, damit ich gleich einhaken bei diesem Label Rockmusik. Wenn man jetzt genau guckt, Pico, dann sieht man, ich habe dir zwei Labels. Einmal Rockmusik, also bei Wikipedia steht Pele Mele Rockmusik für Kinder und auf eurer Homepage steht Pop'n'Roll.
Genau, wir diskutieren da im Prinzip seitdem ich Teil der Band bin drüber. Erstens, Label sind ja grundsätzlich erstmal blöd, weil wir unsere Musik gar nicht unbedingt allumgreifend als Rockmusik verstehen, weil wir hoffen, dass wir facettenreicher sind als nur dieses eine Label. Wobei auch große Rockbands immer facettenreicher waren. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben da, glaube ich, mal in Kiel drüber geredet, Matthias, kann das sein? Bei einer Kieler Woche haben wir mal genau darüber geredet, warum erstens Rockmusik für Kinder irgendwie Quatsch ist, weil Rock ist ja schon eine Musikrichtung. Und diese Diskussion, die gibt es, wie gesagt, seit Ewigkeiten. Und vor ungefähr einem halben Jahr kam der Florian mit der Idee, Pop'n'Roll zu nehmen. Weil in diesem Pop'n'Roll steckt das Rock'n'Roll eigentlich so ein bisschen drin. Und es hat aber auch diesen Pop-Charakter, den wir, also wahrscheinlich ist Pop, wenn es überhaupt denn ein Genre ist, der beste Oberbegriff für das, was wir machen. Nämlich sich im Prinzip überall ein bisschen bedienen und das am Ende in einen Topf schmeißen und gucken, was dabei rauskommt.
Es ist ja tatsächlich eine große Bandbreite, die Pele Mele da macht. Auf der einen Seite fällt mir Schnick, Schnack, Schnuck ein, so ein richtiges Heavy-Metal-Ding irgendwie, wo es, haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen im Podcast.
Schnick, Schnack, Schnuck, zwischen uns beiden.
Und auf der anderen Seite, eins meiner Lieblingslieder zum Beispiel wäre die Groove-Hummel, dass er im Soling verhaftet ist.
Ich geb ne Tanzstunde und die ist für umme. Summ, 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 dreh dich einmal um dich rum. Brumm, 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 lach dich zweimal mit uns krumm. Hummel, hummel, groove, groove, gib deinem Nachbarn einen pelzigen Kuss. Und jetzt schwingt hier bitte jeder seinen heißen Tanzfuß.
Wir hatten neulich Donicke zu Gast und dem fiel Pele Mele ein, in dem Moment, als es um Bläser ging. Und das ist ja auch was, was sehr typisch für eure Musik ist.
Und markant, ja. Ich, also.
Ja.
Ja, sag.
Nee, ich wollte. Genau, also Bläser, der Einsatz von Bläsern ist ja, den kann man ja auch wieder vielen Genres zuschreiben. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Matthias, diese Bandbreite zwischen Groovehummel und Schnick, Schnack, Schnuck, das ist halt eben dem geschuldet, dass wir in unserer Band tatsächlich vier sehr individuelle Köpfe sind, die sehr unterschiedliche Sichtweisen zur Musik mit reinbringen. Und jeder hat da so seine Stärken und seine Schwächen, wobei Schwächen in dem Fall ja einfach nur bedeuten, dass jemand anders dann da in der Stärke einfach glänzen kann. Und genau, bei Schnick, Schnack, Schnuck ist es zum Beispiel so, dass ich in der Heavy-Metal-Szene gar nicht so wissend bin und der David und der Florian da aber viel mehr zu sagen können, viel mehr Ideen haben, auch der Andreas. Ne? Und das war dann einfach, das ist dann so spannend, was dann dabei rauskommt, wenn dann sowas zusammenkommt. Und ich weiß nicht, wenn ihr den Song zu Ende hört, am Ende haben wir ja noch einen Choral eingebaut auf einer Kirchenorgel. Und das ist zum Beispiel dann wieder so eine Art von vielleicht klischeehafte Sicht von mir von außen gewesen, so dass dieses opulente, große, dass das doch eigentlich beschlossen werden müsste mit einem Choral, der sozusagen die Melodie aufgreift und sogar noch ein bisschen umwandelt. Ach so. Also das ist dann spannend, ne?
Ich habe das tatsächlich eher so ein bisschen mehr gelesen. Ihr habt da ja immer so eine Stimme drin in dem Song, die das Ganze so ein bisschen fast religiös überhöht. Also du sollst nicht viermal, sondern dreimal und danach ist die Entscheidung. Das klingt so ein bisschen nach, was weiß ich, Herr der Ringe. Man steht oben am Vulkan und dann habe ich eher in dieser Orgel so eine Dracula-Orgel oder sowas gelesen.
So unterschiedlich kann es wahrgenommen werden.
Genau. Also auch das ist ja das Schöne, dass überhaupt das Schöne generell an Musik, ja, dass Menschen ganz unterschiedliche Ideen und Sichtweisen reinbringen in das, was da eigentlich geboten wird. Ne? Und das gilt natürlich für Kinder ja genauso. Was die für einen Fokus manchmal in Liedern, auf welche Textzeilen die Fokus legen oder auf welche Dinge sie Fokus legen, hätten wir bei der Komposition der Stücke womöglich gar nicht gedacht. Und dann denkt man auf einmal, ach so, ja klar. Deswegen ist das Lied gut, gar nicht deswegen, weil ich dachte, dass da jetzt irgendwie Bläser drin sind oder sonst irgendwas, sondern das sind dann vielleicht ganz andere Aspekte, die dann zum Vorschein kommen.
Ihr habt ja sowieso immer so, weil wo du das mit dieser Orgel erzählst, so ein bisschen die Neigung zu kleinen schelmischen Grüßen, sag ich mal. Ich habe neulich, ich habe nochmal dieses Lied Wilde Tiere gehört. Da heißt es an einer Stelle, wilde Tiere machen viel Radau und dann kommt aus dem Hintergrund so ein Chor, der sagt, und Randale.
Genau.
Grüße.
Sehr gut aufgepasst, Matthias.
Grüße an die Kollegen. Und jetzt der Wecker, wenn man das durchhört. Jetzt habe ich, nachdem ich ein paar Sachen gefunden habe, gedacht, ob ich vielleicht was verpasst habe. Also wenn man diesen Song Der Wecker nimmt, erstmal kommt man ja gleich auf Blur und Song Number Two als alter FIFA-Zocker wird man da immer dran erinnert.
Absolut.
und dann ist aber auch, wir sind gekommen, um zu bleiben drin. Also der Wecker weckt auf und an irgendeiner Stelle, wir sind gekommen, um zu bleiben, ist doch.
Ach so, ja, eine Textzeile.
Genau.
Wir sind Helden, oder?
Genau.
Ja. Ah, ja, okay.
Wir sind der Wecker. Sind gekommen, um zu bleiben. Sind der Wecker. Können uns nicht mehr vertreiben. Sind der Wecker. Wir schlagen jetzt Radau, der Flashmobs bellt schön laut, wow, wow. Es ist Zeit zum Aufstehen, ey, nicht nochmal umdrehen. Ihr braucht uns gar nicht anflehen, wir werden nicht mehr weggehen. Hier kommt
dann,
ja,
dann habe ich, spannend. Dann fand ich sehr lustig, Musik, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ist irgendwie so, Münchner Freiheit ist auch dieses, Musik klingt ja so ein bisschen wie so ein Satzgesang von denen. Und dann kommt an einer Stelle, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Ja. Wobei das, also das ist natürlich ein sehr bewusster, ein sehr bewusstes Gimmick, ja, möchte ich sagen. Und gleichzeitig, das ist jetzt natürlich meine persönliche Sichtweise, der jetzt gerade vor anderthalb Jahren Vater geworden ist, wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt. Ne? Mhm. Also gerade bezogen auf Kinder, jeden Abend geht es nicht ohne Singen, ohne eine kleine Melodie, ohne das Begleiten in diesen sicheren Hafen. Und das finde ich jetzt in dem Falle, ne, weil es ja, Musik ist ja sowieso eine Ode an die Musik, also an die Freude,
genau,
des Musizierens, des Musizierens und was Musik mit uns machen kann. Und das ist halt einfach, deswegen passte der Satz da doppelt gut rein. Also mit dem kleinen Gimmick, aber auch gleichzeitig einfach, weil der Satz an sich, finde ich, so viel Wahrheit beinhaltet, dass er da gut passt.
Singst du deine Tochter immer in Schlaf?
Ja, tatsächlich. Ich versuche das mit unterschiedlichen Melodien zu tun. Sie liebt. Das versuche ich dann immer zu umzutexten mit unterschiedlichen Lyrics, aber manchmal auch einfach nur gesummt. Wir haben lange versucht, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Tony Bennett eine Nummer. Also Tony Bennett hat sie nicht geschrieben, aber Someday when I'm awfully low, when the world, the way you look tonight,
ah, ja,
da ist es. Aber da fährt sie nicht mehr drauf ab. Hat sie abgelegt.
Ich finde ja in Schlaf singen gar nicht so leicht. Also leises Singen, ja, ist eine Herausforderung. Also ich lande immer beim Summen irgendwann.
Absolut, ich auch. Also das sehe ich genauso wie du. Also ich habe mal eine Zeit lang bei einer Logopädin, war ich in Behandlung, weil ich hatte an den Stimmbändern so, zum Glück noch keine Knötchen, aber es war kurz davor. Und da haben wir sehr viele Brumm- und Summübungen gemacht. Mhm. Und die helfen mir dabei sehr. Also, dass man versucht, den Körper als Schwingkörper auszunutzen, um weiche Töne zu kreieren. Da denke ich dann immer daran. Das hilft mir da ganz gut. Aber du hast völlig recht. Also, so richtig singen tue ich da in dem Kontext natürlich auch nicht.
Singst du deinen Sohn immer in Schlaf, Lucia?
Ehrlich gestanden, nein. Also es ist ganz selten, dass er möchte, dass ich was singe zum Einschlafen. Wir singen ja viel im Alltag, aber so zum Einschlafen ist es eher in den Arm kuscheln und so über die Stirn streicheln. Und da geht es gar nicht um Singen oder Summen. Also es ist wirklich selten, auch bei beiden Kindern. Die wollten das nicht so.
Bei mir ist das ja schon ein bisschen her, aber ich habe auch immer die Erinnerung, dass mein Sohn eher wacher wurde, wenn ich gesungen habe. Aber vielleicht kannte ich deinen Trick noch nicht, Pico, dass man immer leiser werden muss.
Ja, das also genau, also leiser werden, das ist ja auch, wenn man das mal als Pädagoge so reinwerfen darf. Ich unterrichte ja auch an einer Schule noch. Ich merke immer, wenn ich mehr Energie reingebe in die Klasse, dann wird sie mir auch viel mehr Energie zurückgeben. Und wenn ich weniger Energie hereingebe, also ruhiger werde, entspannter rede, langsamer rede, dann spitzen sich so die Öhrchen. Übrigens finde ich, dass man das genauso bei einem Konzert auch sehr gut übertragen kann. Ne? Wenn ich, und wir arbeiten ja bei Pele Mele mit sehr viel Energie. Mhm. Also das ist ja, wenn man ein Live-Konzert von uns erlebt, dann ist das ja schon immer ein Ritt auf der Messerklinge oder wie sagt man dazu, ne? Auf der Rasierklinge. Weil man kann das auch überdrehen, das Rad. Ne? Und wenn dann irgendwann die Aufmerksamkeit, der Fokus der Kinder weg ist, dann hat man es halt überdreht. Ne? Und deswegen ist diese Art und Weise, ruhiger zu werden, langsamer zu reden, womöglich sogar etwas tiefer zu reden, irgendwie ein gutes Ding, also was zumindest in meinem Kosmos funktioniert.
Aber ich ich finde das gar nicht so leicht mit dem leiser werden. Also ich arbeite neuerdings wieder im Kindergarten und ich finde, die Kinder sind so wild und laut. Und dann, wenn man da leiser wird, die hören einen überhaupt nicht. Und manche Kinder erreichst du auch damit nicht. Es gibt immer welche, die sind immer um einen rum, die kriegen das mit. Aber andere, also wenn du da nicht mal klar bist und nicht so ein klares Signal sendest, dann sind die sonst wo unterwegs. Also, ja.
Ist dann auch, glaube ich, schon noch ein Unterschied zwischen Unterricht und Gruppe und Konzert.
Ja.
Also ich habe auch gerade so diese Erfahrung gemacht, dass diese Auf und Abs von der Energie her total wichtig sind. Also wenn ich einen Song habe, wo richtig abgegrölt wird, dann sind da besonders wirkungsvoll, wenn man ganz leise vorher wird, ganz sich zurücknimmt, dann empfinden und spüren das alle und gehen das plötzlich auch mit, weil sie sich schon freuen, gleich geht's wieder richtig ab.
Aber ich glaube, da hat man den Bonus, wenn man als Musiker irgendwo hingeht, dann ist man nur einen Moment da, die Kinder sind in so einem Wow. Also ich habe das jetzt als Erzieherin, habe ich das jetzt wirklich gemerkt. Die ersten Morgenkreise haben mich alle Kinder noch angestarrt, wie ich da stehe mit der Ukulele und meine Lieder singe. Und jetzt ist es Arbeit. Jetzt muss ich sie bei Laune halten. Jetzt muss ich schauen, dass ich sie bei mir halte, weil sie es schon gewöhnt sind, dass ich da stehe und mit ihnen ein Lied singe.
Ich wollte auch eben gar nicht sagen, dass das Allheilmittel ist, ne, um jetzt jemanden irgendwie runterzukriegen. Und du hast natürlich völlig recht, in der Kita-Gruppe ist das natürlich, schweben da auch noch andere Energien im Raum, möchte ich mal sagen. Es ist ja eigentlich eher spannend zu wissen, dass man genau das anwenden kann. Also das, und gerade auch für die Bühne, ne, Matthias hat gerade gesagt, dass sozusagen diese Wellenform von Energie, wenn man das gut hinkriegt, die zu reiten, wenn man das gut hinkriegt, zu verstehen, welche Funktionen welche Lieder manchmal haben, dann kann man das so hinkriegen, dass die Kinder am Ende, in unserem Falle am Ende, explodieren, komplett ausrasten und dann aber eigentlich wieder runterfahren und sagen, boah, das war so toll und jetzt ein Autogramm und jetzt, boah, dieser Arnold, diese Stargäste, die Pele Mele da auf der Bühne hat, jetzt muss ich mir dann mal die Bilder dazu angucken oder so, ne? Dass man die also in dieses Universum reinbringt und dass sie dieses Universum dann in den Facetten eben versteht.
Und das schafft ihr? Also ich habe euch ja noch nicht live erlebt.
Ja, bestimmt nicht immer, ne? Bestimmt nicht immer. Also wir haben vor ein paar Tagen in Emstetten gespielt, in der Strothmannsfabrik, super coole Location, 800 Kinder aus der Grundschule und das war zu viel. Das war einfach zu viel, weil diese Zündungsstufe, die wir direkt am Anfang machen, ne? Wir gehen auf die Bühne, spielen der Wecker und im Wecker kommt direkt gemeinsames Klatschen, gemeinsames Springen. Und wenn das 800 Kinder machen, dann ist die Gefahr einfach riesengroß, dass du da einige verlierst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gig total schlecht war. Der Gig war super, ne? Also wir haben von den 800 bestimmt 500 Kinder begeistert und mit denen gefeiert und so. Aber beim letzten Lied, Bum Schakalaka, spielen wir seit 15 Jahren als letztes Lied, gehe ich meistens immer von der Bühne runter und setze mich quasi, die Kinder sind dann, knien dann, also wir fahren da nochmal ganz runter, werden ganz leise und singen ganz leise zusammen. Und ich gehe dann runter zu den Kindern und es war nicht mehr möglich. Es war nicht mehr möglich, die Kinder runterzuholen auf eine leise Stelle. Ich habe es mit dem leise Reden probiert, liebe Kinder. Ich habe es mit dem Schweigefuchs probiert. Ich habe mit lauter Stimme gesagt, lass uns mal leise werden. Es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil die Energie war weg. Also die war schon so hoch und so weggeflogen, dass ich dann entschieden habe in dem Moment, okay, dann ziehen wir es jetzt einfach durch. Wir singen das jetzt einfach, springen dann nochmal und dann ist auch gut. Ne? Also es hat dann auch im Rahmen geklappt, aber mit Sicherheit hat das auch schon bei anderen Gigs deutlich besser geklappt. Also
liegt die Interaktion immer so in deinen Händen beim Konzert?
Also als Frontmann würde ich jetzt mal sagen, dass ich da zumindest mal der tonangebende Teil bin. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Gruppe als Ganzes fungiert, ne, also wir arbeiten auch viel mit Tanzschritten und Choreografien, dass wir also auf der Bühne schon auch uns synchron bewegen, dass da was passiert auf der Bühne, wo nicht nur ich derjenige bin, der als Frontmann aktiv ist, sondern wo alle aktiv sind, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr dabei hilft, dass Kinder fokussierter sind und mehr Interessierte auch bei der Sache sind. Was nämlich auch schon mal vorgekommen ist, und das stört mich immer extrem auf der Bühne, wenn meine Kollegen anfangen, auf der Bühne irgendwas zu bereden. Das kann ja sein, dass das wichtig ist, weil irgendwas besprochen werden muss. Hier, mein Klavier ist gerade kaputt, aus. Und wenn das manchmal so laut passiert, dass ich das höre als Sänger und dass Kinder das hören und die Kinder auf einmal abgelenkt sind, dann ist das total schwer für mich, diese 1000 Informationen in dem Moment zusammenzubringen und zu sagen, oh, ich muss doch eigentlich noch meinen Text weiter singen. Und deswegen haben wir für uns so ein bisschen herausgefunden, dass es total wichtig ist, dass wir als gemeinsame Masse quasi agieren.
Lead-Vocals machst eigentlich nur noch du.
Ja.
Seid ihr die Erstbesetzung noch?
Nein, das, du bist seit 10 Jahren der Frontmann ungefähr.
Genau, ungefähr.
Und, und vorher gab es aber auch, als noch Paulus der Leadsänger war und als es noch Nino oder den anderen Andreas gab
den Andy,
gab es auch mal wechselnde Leadsänger, oder?
Genau, also wir haben auf dem Album schon zwischendurch mal probiert, auch immer wieder den Florian mit einzubauen in den Gesang. Ich glaube, Davids Wunsch war es zum Beispiel nie, jetzt wirklich frontmäßig was zu singen. Mhm. So. Das ist dann oft so passiert, dass wir das dann den Stargästen gegeben haben. Ne? Wir arbeiten ja mit Figuren, die wir einbauen, die Lieder bekommen, die Groovehummel zum Beispiel oder halt eben der Arnold 100. Und das sind dann oft so Dinge, die dann sozusagen die anderen sozusagen übernehmen. Ne? Und wir haben natürlich Duets oft gehabt, also sowas wie Stinkefüße, eine Nummer. Die habe ich dann nicht alleine gesungen, sondern die haben wir dann quasi in einem Zwiegespräch gesungen, in einem Streit, wer besser stinkt.
Das ist ja in der Originalaufnahme, singt ja, meine ich, Paulus zusammen mit einer Frau, die sich streiten.
Genau, mit der Rachel.
Die
genau.
sich streiten, um wer die schlimmeren Stinkefüße hat.
Das fand ich übrigens einen ganz interessanten Blickwinkel, das mal so umzudrehen. Nicht zu sagen, du stinkst, sondern wer stinkt mehr,
der ist ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja unsere Idee. Es geht ja nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern es geht ja eigentlich darum, den schönen Aspekt zu finden von dem Ganzen. Und wenn man dann auf unserem Konzert, also wir zelebrieren das ja richtig, ne? Wir ziehen dann unsere Schuhe aus und dann sage ich zu den Kindern immer, liebe Kinder, jetzt kommt mal vorne an die Bühne, nehmt mal eine Nase. Mhm. Ne? Dann halten wir denen die Schuhe dahin, dann riechen die da dran. Und am Ende kommt, dann frage ich dann sowas wie, ja, liebe Kinder, wer von euch hat denn eigentlich Stinkefüße? Ne? Und dann melden sich im Normalfall alle. Und dann frage ich ja, wer von euch hat eigentlich Eltern mit Stinkefüßen? Und spätestens dann melden sich alle. Und dann sitzen wir alle in einem Boot und können auch alle zusammen über Stinkefüße singen und das Thema so ein bisschen mit weniger Schärfe betrachten. Wenn es überhaupt mit Schärfe betrachtet.
Ich hab Stinkefüße, so richtig widerlich. Ich habe Stinkefüße, ich übertreibe da nicht. Das hier sind Stinkefüße. Hier stinke nur ich. Ich habe Stinkefüße. Sag bloß, du riechst das nicht. Zieh meine Schuhe aus, boah, dann brennen deine Augen.
Und häng ich. Kommt denn das auch mal vor, dass so eine weibliche Stimme auch mit beim Konzert dabei ist?
Also, wir haben das damals mit der Rachel gemacht, mal. Es ist immer nicht so einfach irgendwie. Also es ist jetzt gar nicht so sehr, dass wir da uns vorsträuben oder so, sondern es ist dann eher immer, ja, also es passt dann irgendwie zeitlich nicht oder es ist dann irgendwie, passt dann auch in das Set nicht rein. Ne? Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt ein großes Konzert in Köln gespielt, in der Comedia, wo wir unsere neuen Gitarristen vorgestellt haben auch. Ne, der David hat sich jetzt nach seinen knapp 10 Jahren, die er in der Band war, entschieden, in die Eifel zu ziehen oder ist schon vor einiger Zeit in die Eifel gezogen und lebt da mit seiner Familie und das war dann einfach ein bisschen viel mit dem Hin- und Herfahren. Wir haben uns da aber auch überhaupt nicht im Bösen getrennt, sondern wir haben uns da in Liebe getrennt und der Luca, unser neuer Gitarrist, ist auch schon der langjährige Vertreter gewesen von David. Da haben wir die Bläser mit auf die Bühne gebracht, ne? Und dann live mit Bläsern spielen ist unfassbar toll. Und gleichzeitig merkst du aber dann, oh, wir müssen denen aber noch mal kurz erklären, wie so eine Kindershow funktioniert. Ne? Also die müssen auch mittanzen, die müssen die Tanzschritte können, die müssen wissen, zu welchem Zeitpunkt sie von ihrem Platz nach vorne gehen. Die müssen so, und all diese Feinheiten.
Wie viele Bläser sind das? Dann?
So eine klassische Truppe. Posaune, Tenorsaxophon und Trompete.
Oh, schön.
Also, dann seid ihr vier, ja. Dann habt ihr drei Bläser. Und wenn dann genau, noch Vocals dazu kommt, kommt man so auf 7, 8 Leute vielleicht.
Ja, genau, also zu siebt. Wie gesagt, diese Vocals, wir haben bei unserem 15-jährigen Jubiläum im Stadtgarten den Paulus und den Andy eingeladen gehabt als Stargäste. Und wir haben gemerkt, das ist zwar schön, aber das reißt auch raus. Also es ist auch dann, es ist so ein bisschen Fremdkörper, ich mag den Begriff Fremdkörper jetzt gerade nicht, aber er erklärt es wahrscheinlich am besten, weil es ist dann ein sehr gewolltes Ding, was gar nicht so sehr damit zusammenhängt, ob das jetzt die Show besser macht, sondern es ist dann eher so ein persönlicher Wunsch. Und auch da, finde ich, muss man bei den Bläsern eben immer sehr aufpassen. Am liebsten würde ich immer mit Bläsern spielen. Es klingt viel besser, es macht Spaß und es muss aber auch immer noch dabei helfen, den Kindern das Konzerterlebnis noch besser zu machen. Und es darf nicht Selbstzweck sein.
Du hast eben da was Spannendes gesagt, finde ich, als du sagtest, wir müssen denen dann erst noch mal erklären, wie ein Kinderkonzert geht. Ihr habt ja, das weiß ich habe das ja in den Jahren auch mitbekommen, da auch viel Energie und Arbeit reingesteckt, das zu entwickeln, und habt da eure Herangehensweise in den letzten zumindest 15 Jahren stark verändert. Erklär doch noch mal uns, wie so ein Kinderkonzert funktioniert.
Ich erzähle von einem Schlüsselerlebnis für mich persönlich. Und zwar haben wir, als ich in die Band gekommen bin, 2008, bin ich ja als Bassist in die Band gekommen. Und damals haben wir Kinderkonzerte eigentlich einfach nur als Konzerte gespielt. Wir haben unsere Lieder gespielt mit Accessoires. Das hat immer auch gut funktioniert, weil die Lieder, ich sag jetzt mal, gut waren, lustig waren, die Kinder da Lust hatten. Der Paulus als Frontmann auch ein toller Frontmann war, der die Kinder toll angesprochen hat. So. Und als dann Pele Mele sich so ein bisschen gewandelt hat, also als wir von 5 Personen in der Band auf 4 Personen runtergegangen sind und der David in die Band gekommen ist, haben wir in Oldenburg gespielt, bei den Blindfischen. Und das war so ein wunderschönes Wochenende. Also es war bibberkalt, mhm. Ne? Aber es war so schön zu sehen, wie unterschiedlich wir, die einfach auf die Bühne gehen und ihre Rockshow machen, und die Blindfische dieses Thema Kinderkonzert angehen. Und wir waren einfach verzaubert von dem, was die da gemacht haben. Wie genial die miteinander kommuniziert haben auf der Bühne, wie die interagiert haben, wie ein Theateraspekt auf einmal da hervorkam. Mhm. Also nicht nur dieses, wir machen Musik für euch und wir machen das wie bei Erwachsenenkonzerten, ihr klatscht und bla bla bla, sondern wir überlegen uns Geschichten, wir überlegen uns Bewegungen, wir überlegen uns, wie wir ineinander, miteinander das Ganze nach vorne bringen können und den Kindern, und das irgendwie immer im Kopf haltend, den Kindern diese Reise ermöglichen können, diese Wellen, diese Emotionen, diese 45 bis einstündige Reise, wo man 45-minütige bis einstündige Reise, wo man dann, wie gesagt, am Ende hoffentlich verzaubert rausgeht und in seinem Kopf was Neues erlebt hat, was Schönes erlebt hat, wo man sagt, boah, klasse, das macht Spaß. Und das war für uns der Anstoß, uns tatsächlich auch mal mit einem Schreiber, Schauspieler zusammenzusetzen, mal zu überlegen, macht es nicht vielleicht in unserem Falle Sinn, wirklich mal Dialoge aufzuschreiben. Einfach mal zu sagen, so wir reden jetzt auch immer gleich, denn das, was ich jetzt sage, führt dahin und dann wird das noch lustiger und so. Ne? Und wir haben gemerkt, dass wir uns da eigentlich doch sehr wohlfühlen, es aber nicht übertreiben dürfen. Also wir sind keine Schauspieler, wir können das auch nicht gut, wenn wir Schauspielern müssen. Wir müssen irgendwie schon echt bleiben, wir müssen diese Musiker bleiben, die Lust haben, Live-Musik zu machen, ein Konzert zu machen. Und trotzdem sind wir schlau genug zu wissen, dass in dem Falle es wichtig ist, vielleicht ein paar theatralische Mittel mit reinfließen zu lassen. Und das hat unsere Show, würde ich sagen, noch besser.
Das würde ich auch unterstreichen. So genau das habe ich bei euch ja mitbekommen. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um mal zu gucken, wo das herkommt, oder, Lucia?
Ja, gerne, wobei ich eine Sache vorher noch sagen möchte. Ich finde, dieses authentisch bleiben, das hast du ja jetzt auch gesagt, das ist so wichtig. Und sich nicht irgendwo reinzwingen zu lassen, sondern wirklich hinzuschauen und zu schauen, wer bin ich, was möchte ich sein und was möchte ich den Kindern mitgeben. Und es war schön jetzt von dir zu hören, wie ihr die Reise gegangen seid und dass ihr dann auch für euch entschieden habt, okay, wir wollen nicht nur Theater spielen, sondern wir wollen auch noch wir bleiben und wir wollen nicht ganz festgefahren sein. Das finde ich so wichtig und so spannend und ich glaube, jeder von uns ist da so unterschiedlich und sollte herausfinden, wer ist und wer man auf der Bühne sein möchte, wen möchte ich verkörpern und ich glaube, da.
Und bei Pele Mele, wenn ich das jetzt auch nochmal dann ergänzen darf, muss man das wirklich live gesehen haben. Also man hört die Musik und die hat eine bestimmte Art rüberzukommen vom Tonträger. Aber wenn du dann da bist und dann siehst, wie Pico sich vorne vor der Bühne mit den Kindern im Dreck suhlt und so auf diese Augenhöhe sich und unter die Augenhöhe noch begibt, dann kriegst du mit, ja, genau so kann es funktionieren.
Also danke. ich wollte auch noch mal ganz kurz zu dem Wort authentisch was sagen, denn gerade in der Kindermusik ist doch Authentizität unheimlich schwierig. Weil wie können wir authentische Musik machen für Kinder, für Kinder, die ein ganz eigenes Weltenkonstrukt haben? Und die Kindermusik.de ist ja genau diese riesige Bandbreite, diese riesige Facette von Authentizität, Fragezeichen, ne? Also auch wir kämpfen ja jedes Mal damit, denn wir haben ja das klare Publikum. Wir wissen ja, dass das, was wir machen, nicht für die Eltern ist. Wir wissen ja, dass das für die Kinder ist. Und deswegen ist es natürlich unheimlich schwierig, diese Authentizität für sich auch zu behalten, zu wahren, zu sagen, hier fühle ich mich wohl, das kann ich, das möchte ich den Kindern gerne mitbringen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Begriff, ganz spannenden Aspekt von dieser ganzen, von diesem ganzen Kosmos irgendwie.
Ich habe nochmal genau darüber nachgedacht, bei diesem Stopptanz. Also es gibt ja dieses klassische Kindergarten-Grundschulspiel Stopptanz. Du spielst eine Musik und an einer Stelle hört die auf und alle bleiben stehen und frieren ein. Und ihr habt es ja auf der letzten CD in einen Song umgewandelt, diesen Stopptanz. Und da, finde ich, kann man das gut sehen. Da geht das zusammen. Ich nehme an, dass ihr da musikalisch voll dahinter stehen könnt. Das klingt nicht nach, wir machen jetzt was anderes, als wir sonst als Musiker machen würden. Und trotzdem ist dieses klassische Spiel da drin. Und es kommt immer der Höhepunkt rausgezögert. Ne? Das Wort heißt nicht halt, aber es kommt bald, vorsichtig, Achtung, und dann Stopp. Da, finde ich, kann man das gut dran hören.
Das ist übrigens sehr schön, dass du das sagst, weil wir haben das Lied mit aufgenommen jetzt ins Live-Set, ne? Weil das natürlich auch wieder so eine klare Bank ist. Klar, den Stopptanz kennt einfach jedes Kind und die finden das witzig und toll. Und gerade wenn wir da uns zum Affen machen auf der Bühne und auf einmal so da stehen, so in einem Freeze, finden die das immer witzig und lachen sich kaputt. Und gleichzeitig haben wir bei diesem Konzert in der Comedia in Köln mit den Bläsern, wir haben da Aufnahmen von gemacht, auch Videoaufnahmen, die werden auch sicherlich bald kommen, unter anderem vom Stopptanz. Und wir sind alle runtergegangen und haben uns die Aufnahmen angehört und haben gedacht, geil, das klingt ja richtig fett mit den Bläsern, geil. So, weißt du, wo man sich dann so anstrahlt und denkt, boah, irgendwie echt, das macht auch richtig Bock zu spielen. Und du merkst dann auf der Bühne diese Anspannung, also diese positive Anspannung, dieses jetzt gleich, jetzt spielen wir den Stopp. Hey, und jetzt bringe ich dich aber zum Lachen. Und also das ist genau diese Authentizität, wo ich mich, ne, und ich kann natürlich dann auch immer nur für mich selber sprechen, wo ich mich aber total drin wiederfinde. Ein cooler Song, der anspruchsvoll für mich ist, der anspruchsvoll zu singen ist und gleichzeitig diese Interaktion mit den Kindern irgendwie voll.
Groove, groove, und keiner dieses Wort ruft, tanzen wir hier weiter, weiter zu dem Groove. Hört die Band das Wörtchen, beendet sie so Wörtchen, jegliche Bewegung und es kommt ein.
Genau. Die Lebenslieder von Pico, wo kommt das alles her? Die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören.
Musik.
Pico, 1979 warst du noch nicht auf der Welt, oder?
Leider. Also ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich bin froh, dass ich noch nicht ganz so alt bin. Aber also die Ende 70er, Anfang 80er Jahre hätte ich musikalisch wirklich sehr, sehr gerne miterlebt.
Zum Beispiel Message in a Bottle von The Police. Du hast übrigens ein Match da mit Christoph von Ich und Herr Meier. Der hat das auch als Lebenslied.
Man muss dazu sagen, also wenn ich das kurz so halb vorwegnehmen darf, diese Aufgabe mit den Lebensliedern, die ist ja wirklich immer sauschwer. Das sagen ja alle, ich weiß. Das Spannende daran ist ja, dass man sich wirklich da auch nochmal mit sich selbst auseinandersetzt, mit seiner eigenen Historie. Und es gibt ein Live-Album von The Police, so ein Doppel-Live-Album. Eine CD müsste von 79 sein und die andere ist, glaube ich, von 84. Und 79, also das Live-Album von 79, da gibt es eine Message-in-a-Bottle-Version, die ist so rough und die hat so viel Energie in sich, obwohl das einfach nur drei Musiker auf der Bühne sind. Und das verstehe ich einfach nicht. Wie kriegen die das hin? Also das ist, also Police ist einfach eine Band gewesen, die ich ganz, ganz früh gehört habe, die einfach bei uns zu Hause lag und die CD ist zu mir gekommen und also die Greatest Hits CD von denen und dann diese Live CD und ich fand das für meinen musikalischen Werdegang ist das, dieses Lied, diese CD und diese Band eigentlich das Fundament, auf dem ich mich bewege, weil es geht um Fertigkeit. Das sind ja alles auch hervorragende Musiker, die gut sind, wobei ich mir nicht ansatzweise anmaßen würde, genauso gut zu sein musikalisch. Und gleichzeitig geht es um dieses Zusammenspiel, diese drei Pole, die an dem gemeinsamen Ding aus anderen Blickwinkeln ziehen und daraus eine Energie entsteht, die für mich einfach unbegreiflich toll ist.
Ja, ich hoffe, ich habe die richtige Version rausgefunden und spiele mal aus der Live-Version. Wobei, ich glaube schon, wenn du jetzt sagst, so dieses Ruffle, das fand ich da auch sehr markant.
Message in a bottle, yeah. Oh, message in a bottle, oh, yeah.
Den nächsten Song, den du ausgewählt hast, den hast du wahrscheinlich schon in Echtzeit mitbekommen. Ich auch, und ich war damals tatsächlich nicht nur musikalisch überrascht, weil das so auch doch einige neue Ideen hatte. Vor allen Dingen aber war es ja auch textlich eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch bringen könnte, ob das heute nicht schon im
gecancelt wäre.
Die Rede ist von Schüttel dein Speck von Peter Fox. Was meinst du, würde er das heute noch so machen können?
Ich glaube, sie spielen das auch noch live. Wenn ich es mal so sagen darf, ich finde es, das Stück unterstützt eigentlich einen sehr positiven Blick auf den Körper. Mhm. Also, weil Schüttel dein Speck, ich fühle mich da aufgehoben. Und für die HörerInnen, die draußen sind und nicht wissen, wie ich aussehe, ich bin ein wohlgerundeter junger Mann. Ich bin auf jeden Fall etwas, wie komme ich aus der Nummer? Speckig. Wir sind ja bei Schüttel dein Speck. Ich bin auf jeden Fall was speckig. Und deswegen fühle ich mich zum Beispiel total wohl bei der Nummer. Der Text ist aber auch an sich ja genial. Also der ist ja wortgewandt, schnell, schlau. Und ich glaube, deswegen wäre das kein Song, der gecancelt wäre, wie jetzt zum Beispiel Elke von den Ärzten. Ne? Mhm. Da ist jetzt, glaube ich, haben sie ja auch selber gesagt, dass sie den Song einfach nicht mehr spielen wollen, weil der Blickwinkel einfach ein anderer ist, ein negativerer. Aber bei Schüttel dein Speck gibt es auch noch so eine Geschichte. Und zwar, ich habe 2010 in Berlin studiert. Das müsste das Jahr gewesen sein, wo Peter Fox sein Live-Album aufgenommen hat, in der Wuhlheide. Und ein Kumpel von mir kommt zu mir und sagt, ey, ich habe noch ein Ticket hier. Hast du Bock, heute Abend mitzukommen? Oh, ich so, nee, hab keinen Bock. irgendwie jetzt so Konzert heute, ach, ich fühle mich irgendwie nicht danach. Ah, aber Peter Fox, der ist super, der Typ ist super, der kann das so. Ach ja, nee, Peter Fox, ah, das Studioalbum, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich bin zu Hause geblieben. Dumm, kann man nicht anders sagen. Wirklich dumm. Denn was die da abgerissen haben, und von dem Live-Auftritt gibt es auch eine DVD, ist gigantisch mit der Drumline, die sie da mitgebracht haben. Und diese Aspekte sind, deswegen habe ich das Lied auch ausgewählt, wobei viele andere Lieder von Peter Fox und auch Seed aus meiner Sicht würden da auch reinpassen. Denn es geht auch hier um einen neuen klanglichen Impuls, den ich in diesem Lied höre, den ich vorher nicht gehört habe. Nicht, dass er vorher nicht da war, ich habe ihn einfach nur vorher nicht wahrgenommen. Und diese percussionistische Herangehensweise finde ich einfach Wahnsinn. Und übrigens, Elefantentanz von Pele Mele schwimmt auf dieser Erkenntnis. Also,
das hast du aber schön gesagt. Auch schwimmt auf dieser Erkenntnis.
Ja, das ist halt einfach, ne, also wir haben, das ist ja auch so eine Sache, man hört dann Musik und man denkt dann, boah, was ist denn gerade eigentlich in, was ist denn gerade eigentlich der heiße Scheiß? Und dann denkt man, ach geil, und wir haben den Song und wir bringen dann vielleicht nochmal andere Ideen mit rein, ne, also Elefantentanz ist vielleicht eher noch so eine Mardi Gras Nummer, die dann aber von diesem Sound ästhetischen Schnipsel noch verbessert wird. Und deswegen ist Peter Fox auf dieser Liste.
Dann hören wir mal Schüttel deinen Speck.
Sie ist 2 Tonnen pure Eleganz. Sie tanzt mit mir wie ein schöner Elefant.
Mama,
zeig mir dein Gepäck.
Baby,
komm, schüttel Bug und Heck.
Perle,
dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck. Ah.
Mama,
zeig mir dein Gepäck.
Baby,
komm, schüttel Bug und Heck.
Perle,
dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck.
Jetzt kommen aber eigentlich nur noch Liebeslieder bei dir. Habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl. Das nächste wäre Gott hab ihn selig, Prince mit The Most Beautiful Girl in the World. Ohne, dass ihr jetzt nachguckt, wie lange ist es her, dass Prince gestorben ist?
5 Jahre.
Lucia?
Ich muss ehrlich gestehen, ich verliere immer mehr das Zeitgefühl, keine Ahnung.
Also 5 Jahre ist schon relativ gut. 2016.
Ja, Prince, auch hier ist The Most Beautiful Girl in the World wieder nur so eine gewisse Form von Platzhalter. Wobei ich das Lied jetzt im Zuge der Geburt meiner Tochter für mich wieder einen anderen Aspekt einfach gewonnen hat. Bei Prince ist es so, dass ich den wirklich als einen wahnsinnigen Künstler wahrnehme. Also ich habe meine Probleme mit der Definition von Kunst, gerade auch in unserem Segment der Kindermusik, finde ich das schwierig, darüber zu reden. Und ich würde auch Pele Mele nicht als Kunst bezeichnen, aber das ist eine tiefe, schwierige Diskussion. Aber Prince ist für mich jemand gewesen, der sich der Entwicklung von der Kunstform, die mir so am Herzen liegt, der Musik so dermaßen verschrieben hat und da so viel reingepackt hat, wie es nur geht. Und das finde ich einfach unglaublich bei diesem Typen. Und was der handwerklich konnte, war unfassbar. Und was der kompositorisch konnte, was da an Chören, an Akkordprogressionen drin vorkommt, das ist einfach Wahnsinn. Und da passt The Most Beautiful Girl genau rein. Und dann hat er aber ja auch so Lieder geschrieben wie Kiss. Super einfach, wenn man so will. Wobei, probier das mal nachzuspielen. Also, das ist alles andere als einfach. Also, einfach, er ist also sozusagen dieser total Kunstfaktor.
Die Frage, die du da aber jetzt eben im Nebensatz aufgeworfen hast, finde ich auch sehr spannend. Ist das, was wir machen, eigentlich Kunst? Also, wenn man jetzt als richtigen Künstler würde ich vielleicht Andy Steil oder sowas bezeichnen, einen lieben Kollegen von uns, der auch bei den Blindfischen ja dabei ist.
Genau.
Aber so, wir schweben doch alle irgendwie immer mehr zwischen Kunst und Kunsthandwerk, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dass das auch, das ist ja eine unheimlich tiefgründige Diskussion. Ne? Da muss man viele Aspekte sehen. Ich glaube, dass man das auch werkbezogen betrachten muss. Ne? Also, weil ich / wir versuchen natürlich schon in einem Kunstmedium Musik Dinge zu erschaffen, zu kreieren, die neu sind, die spannend sind. Und das gelingt uns mal besser und mal weniger gut, muss man einfach sagen. Alleine aber der Fakt, dass unser Zielpublikum, also wenn man so möchte, unsere Käufer, nenne ich sie mal, so klar definiert sind, würde leider bei mir eigentlich so ein bisschen den Ausschluss geben, ne? Weil wir eigentlich nicht mehr die Kunst der Kunst wegen machen können, sondern wir können nur noch Musik mit Funktion
machen. Ich finde ja, wir schaffen eine Grundlage. Wir legen die Grundlage dafür, dass Menschen bereit sind, sich mit Kunst, sage ich mal, auseinanderzusetzen. So sehe ich zumindest meine Aufgabe.
Ich bin eher in der Definition, dass ich eine Künstlerin bin, als eine Musikerin zum Beispiel. Da unterscheide ich. Also, weil ich finde, unsere Arbeit hat so viele Aspekte mit drin. Und die besteht eben nicht nur aus Musik machen, sondern da spielen so viele andere Dinge mit rein, dass ich mich eher als eine Künstlerin sehe.
Ich würde es mal als Kultur formulieren. Das, was wir machen, wir ebnen den Weg für Kultur. Und Kultur ist erstmal immer unheimlich gut und unheimlich wichtig. Denn sie hält uns davon ab, anderen Menschen Böses zu wollen. Und sie hält uns davon ab, vielleicht einfältig zu denken, weil wir merken, weil wir kennenlernen, dass es auf der Welt vieles Tolles gibt. Und diese Aufgabe haben wir. Diese Aufgabe ist in der Kita unheimlich wichtig. Also eine der schönsten Formen, wie man, auch wieder sehr subjektiv, wie man Kindern den Geist öffnen kann, ist über Musik, über Tanz, was ja eine andere Form von Kunst ist, über Malen, über, ne, also all das, was das zählt alles damit rein. Und ich will dir den Begriff Künstlerin auch gar nicht absprechen. Ja, ich glaube nur Kunst, ne, also das ist ja so ein hochgehobener Begriff, so ein richtiger Künstler ist halt jemand, der das prägt, das Feld, in dem er irgendwie agiert und arbeitet. Und das will ich mir persönlich nicht anmaßen, ne? Also ich versuche das, ich versuche da mitzumachen, ich versuche da alles reinzugeben. Aber so dieser richtige Künstler, weiß ich nicht, ob ich der bin.
Aber, ich finde, das ist total streng gedacht, weil ich bin eine Lebenskünstlerin. Also ich gehe durchs Leben, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und schnappe Momente auf und mache aus diesen Momenten was und lebe die irgendwie weiter und gebe denen, also das passt ja auch zu dem, was der Matthias sagt, so wir legen die Basis. Und ich würde mich nicht als eine Künstlerin sehen, die Großes schaffen möchte in Form von, ich möchte irgendwo mal, dass meine Bilder ausgestellt werden oder so, sondern ich sehe mich als Lebenskünstlerin. Und dann finde ich, ist es eher ein alltäglicher Begriff. Also nicht so hochgestochen, sondern eher auf dem Boden geblieben. Und ich nehme das, was mir entgegenkommt und mache was daraus.
Da sind wir ja auch gerade mitten in so einer Diskussion, die ja auch sozusagen in der Kunstszene geführt wird. Das, was du so gerade beschrieben hast, Pico, ist ja mehr so diese Vorstellung vom genialen Künstler. Der Künstler, der hat auch einen gewissen Abstand und der hat eben Ideen, die kein Mensch sonst hat. Und deswegen kauft man sich von ihm ein Bild und hängt sich das an die Wand, weil es so einzigartig ist. Und jetzt gerade hat man ja auf der Documenta da viel drüber diskutiert. Da wandelt sich gerade dieser Kunstbegriff und dieser Künstlerbegriff mehr hin zu so einer kollektiven Vorstellung von wie man Kunst schafft. Und vor dem Hintergrund wird dann unsere Diskussion auch wieder in einem anderen Licht erscheinen. Das wäre jetzt für die Klammer wahrscheinlich zu viel, das auszudiskutieren, aber mal vielleicht ja ein spannendes Thema für den Kongress.
Ich finde übrigens den Begriff Lebenskünstlerin total schön. Ich finde, das trifft es eigentlich wirklich gut, denn es passt auch da rein, dass unsere Aufgabe, unsere künstlerische Aufgabe ja gar nicht immer nur im Musizieren besteht, sondern eben auch im Anleiten, im Mitnehmen, im Verstehen, im Kontext setzen. Und deswegen finde ich den Begriff sehr toll.
Danke.
Und jetzt schließen wir mal die Klammer und hören mal Prince.
Okay.
wem hast du dann in einem brennenden Raum getanzt? Sehr langsam.
Ja.
Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer ist dann dein nächstes Lebenslied.
Das Album Continuum, wo sich dieses Lied drauf befindet, ist eines der wunderschönsten Alben, die mir in meinem Leben begegnet ist. Das kann ich von vorne bis hinten hören und jedes Lied, das da drauf ist, gibt mir was und lässt mich mitfühlen. Das habe ich bei, nicht, dass ich wüsste, bei irgendeinem anderen Album. John Mayer ist ein wahnsinniger Gitarrist. Unglaublich, wie er es schafft, die Gitarre als Sprache einzusetzen. Und auch hier finde ich es wieder total wichtig, dass Musik in ganz vielen unterschiedlichen Facetten immer wieder neue Geschichten erzählt. Immer wieder. Und bei Slow Dancing in a Burning Room ist es jetzt gar nicht so sehr der Inhalt des Textes, der jetzt relevant für mein Leben unbedingt ist.
Mhm.
Tatsächlich habe ich mit meiner mittlerweile Frau vor knapp 10 Jahren im Studio gesessen und wir haben das Lied zusammen eingespielt und wir saßen da und fanden das, da waren wir noch nicht zusammen, fanden das toll, das Lied jetzt gerade hier im Studio so selber zu machen. Und deswegen begleitet uns dieses Lied einfach sehr lang. Und dann waren wir gemeinsam in Kopenhagen beim John Mayer Konzert, das war 2018, glaube ich. Und da hat er ein Solo gespielt bei diesem Lied, das war Out of This World. Und wir sind beide mit, unsere Kinnladen waren unten, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, was für eine unglaubliche Geschichte erzählt uns dieser Mensch, gerade mit seiner Gitarre. Und das ist die Magie von Musik, dass wir nicht nur über den Text agieren, sondern dass wir über Harmonie, Melodie, Dynamik, Rhythmik, alle möglichen Gefühle ansprechen können, Gänsehaut erzeugen können. Diese Magie John Mayer ist für mich einer dieser Magier, der das so hinkriegt, dass ich da einfach strahlen kann, wenn ich diese Musik höre.
Mal gucken, ob wir eine magische Stelle finden jetzt beim Anhören. Hast du noch mal so ein bisschen Mutmach-Tröste-Lied fast ausgesucht von Coldplay, so ein ganz ruhiges auch, Fix You.
Ganz ruhig muss ich widersprechen, denn Fix You wird ja am Ende ziemlich laut und ziemlich gewaltig, möchte ich sagen. Coldplay ist für mich Teil meines Lebens in jeder Sekunde, muss man dazu sagen. Ich habe die schon ganz oft live gesehen. Ich war, als ich 16 war, in England auf einem College, auf einem Austausch. Und zwei von den Coldplay-Jungs waren auf demselben College. Hab die nicht kennengelernt, die sind ein paar Jahre älter als ich. Aber dieser Geist von dieser Band schwirrte natürlich in dem College. Ne? Das war ja klar. Also, oh, Coldplay. Und da war gerade A Rush of Blood to Your Head raus. Die zweite Platte von denen, die ja so critically acclaimed war, also viele fanden die ein Meisterwerk. Und da waren so Nummern drauf wie In My Place und A Rush of Blood to Your Head zum Beispiel. Also auch ganz tolle Nummern. Und auf dem Album, was danach kam, das dritte Album, X and Y, war Fix You drauf. Und Fix You ist für mich deswegen so wichtig, weil es mir sehr klar aufgezeigt hat, was Musik und einzelne Lieder wirklich auch für Projektionsflächen für meine eigenen Emotionen sind. Also ich könnte euch, ich war damals mit einer jungen Dame zusammen, die hat in Köln mehr oder weniger am anderen Ende der Stadt gewohnt und ich bin da mit dem Auto häufig hingefahren und immer über die innere Kanalstraße in Köln gefahren. Und ich habe immer dieses Lied gehört. Und ich könnte euch wahrscheinlich noch die Bäume mit ihren Ästen aufmalen, wie die da aussehen, weil das so in den Kopf gebrannt ist und immer dann, wenn ich dieses Lied höre, ist das da. Dann ist diese Projektionsfläche da. Und gleichzeitig, viele Jahre später, nicht mehr mit dieser Person zusammen, sondern jetzt mit einer neuen Person da, kann man aber dieses Lied auch wieder neu belegen. Also es ist auch möglich, diese Kunst und diese Musik einfach wieder neu für sich zu finden und neu zu bemalen und neu zu vereinnahmen. Und das ist bei dem Song unheimlich wichtig. Und ein zweiter Aspekt, die Komposition von dem Lied. Es gibt keinen Refrain. Wie kann eine Popband, die Coldplay heißt, sich erdreisten, in einem Business, wo es nur um Kohle und Refrains geht, einfach einen Song zu machen, wo kein Refrain drin ist? Und dann ist der auch noch so erfolgreich. Das hat mich ziemlich umgehauen, dass man das kann. Und fand ich einfach sehr spannend.
Welcher Song von Pele Mele schwimmt auf dieser Welle?
Die Welle? also Coldplay-Einflüsse, also wenn man sie bei Pele Mele hört, dann kommen die wahrscheinlich aus meiner Ecke.
Aber ein Refrain gibt es doch immer bei Pele Mele, oder?
Das,
manchmal sehr lange Refrains, finde ich, aber
bitte? Welches Lied genau meinst du?
Ja, ist, also, Matthias, wir hatten ja eben den Stopptanz, da ist ja die Länge des Refrains so, sozusagen Programm.
Ja, nein, es ist...
Gerade nochmal die Kurve gekriegt, ja. Matthias.
Gut, hören wir mal Fix You. Viel über Pico erfahren. Mensch, eigentlich wollte ich ja noch über Köln sprechen, haben wir jetzt gar nicht besprochen. Mal gucken, ob das noch im letzten Teil irgendwann vorkommt. Jetzt kommt erstmal was anderes. Jetzt siehst du schon Lucia mit
dem... Lucia hat den Bügel.
...hantieren.
Juhu!
Du musst bitte 4 Begriffe aus diesem Beutel ziehen. Also am besten sagst du immer eine Farbe an und den ziehen wir dann raus.
Ich starte mit Grün. Genau.
Was haben wir da?
Hose.
Hose. Mach mal, was ist das, Pink?
Langsam.
Dann mach mal ein hellblaues.
Zeppelin.
Wobei, der ist ja langsam. Und weiß.
Sonnengelb.
Sonnengelb, wie der Stift, mit dem ich gerade geschrieben habe. Oh Gott.
So, ich habe hier die Begriffe Hose, langsam, Zeppelin und Sonnengelb. Und Pico greift jetzt zur Gitarre.
Und spielt, schreibt den ersten Pele-Mele-Song ohne Refrain.
Ohne Refrain?
Nein, keine Vorgaben.
Nein.
Es muss gar nichts, du musst nur die 4 Worte unterbringen.
Ich zieh mir meine Hose an, langsam. Ich hab heute keinen Stress. Renne raus auf die Wiese. Ich stelle mir vor, wie die Welt wohl von oben aussieht. Ich steig in meinen Zeppelin und fliege nach Berlin. Da seh ich einen Fluss und die Sonne, die strahlt sonnengelb auf diesen Fluss. Und ich reite die Welle bis nach Berlin. In meinem Zeppelin, nach Berlin, in meinem Zeppelin. Und die Hose habe ich immer noch an.
Super.
Super. Dankeschön. Ein
ziemlicher Quatsch.
Aber super Song, der es bestimmt in die Charts schafft. Zumindest in die Heidi, Die und Rock'n'Roll Charts.
Ja. Ich wollte gerade sagen. Danke.
Sehr gerne. Sehr schön.
Ja, und schon sind wir angekommen beim Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. 10 Fragen an dich, die du bitte kompakt beantwortest. Wobei es ist nicht, du musst jetzt dich nicht auf einzelne Wörter beschränken, aber die ganz großen Klammern wollen wir nicht mehr aufmachen.
Wobei das auch mal lustig wäre, wenn die Leute sich auf einzelne Wörter beschränken müssten. Ich glaube, dann hätten wir sehr lange Denkpause.
Ja, ja, genau.
Okay, aber du musst es jetzt noch nicht. Wir müssen das erst noch ausprobieren.
Ich kann es ja mal probieren, Matthias. Einfach.
Nein, das ist schade. Matthias, fang an.
Dann fange ich mal
bitte an.
Pico, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Bumschakalaka, glaube ich.
Ohne dass man mitschwingt. Vergesst alles Denken, vergesst alles Tagen, lasst euch fangen. Run vom Beat weg, tragen. Bumschakalaka, schakalaka, schakabum. 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 Bumschakalaka, und alles wackelt. Gib mir ein Buch.
Da können wir noch mal kurz auf die Kompositionstechnik bei Pele Mele kommen. Gibt es einzelne Songschreiber oder macht ihr das immer als Band?
Ja, schwierig. Es gibt natürlich immer, ich nenne sie mal Impulsgeber. Wir haben da durchaus auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Der Florian möchte gerne für sich vorher immer einen Song möglichst klar komponiert haben, also der soll schon mehr oder weniger fertig sein, bevor er ihn in die Band reingibt, damit dann die Band das zerhäckseln kann und überlegen kann, was man da vielleicht noch verändern könnte. Ich bin eher so jemand, der gerne Ideen in so einem frühen Zeitpunkt in die Band gibt, weil ich Angst vor dem Zerhäckseln habe. Wenn ich mich nämlich schon festgelegt habe auf was und das schon umkomponiert habe und dann kommt auf einmal eine andere Idee, fällt mir das immer schwerer, da mich zu öffnen für diese anderen Ideen. Aber auch das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegen muss. Bei Bumschakalaka war es so, da war ja Paulus noch mit in der Band und Paulus hatte, glaube ich, den Text schon mehr oder weniger im Kopf oder schon fertig und wir haben uns ins Studio gesetzt und haben gemeinsam da quasi überlegt und haben das dann in die Band gebracht und das ist dann mit wenig Änderungen quasi genommen wurden, aber genau, also ich würde nicht sagen, dass ich den alleine geschrieben habe, den Song, den haben wir natürlich gemeinsam geschrieben, aber dieser erste Impuls, der kam in dem Falle von mir.
Das passt übrigens gut zu unserem Kongress mit der Songlupe Kongresshalle. Da passt es perfekt rein, diese Diskussion. Ja. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
Hoffentlich einen offenen Dialog, wie sich die Kindermusik.de-Community öffnen kann für Kritik von außen. Da ist ja jetzt, es wurde ja viel über den Kinderliederpreis gesprochen in Nürnberg und es wurden ja neue Jury-Wünsche vorgetragen, mit denen wir uns bei Pele Mele leider überhaupt nicht identifizieren können. Wir wünschen uns eigentlich gerne, dass unbedingt eben externe Leute, wie zum Beispiel ein Thomas oder eben ganz andere Leute kommen und ein Auge darauf werfen, weil gerade das hilft einem ja, sich zu entwickeln, wenn immer dieselben Leute auf immer dasselbe Thema schauen und immer dieselbe Jury da ist, wird sich da in dieser Hinsicht nichts bewegen. Das wünsche ich mir, dass wir da offener und weniger persönlich auch mit umgehen.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Eine dicke Party schmeißen.
Das hatten wir noch nie als Antwort, oder?
Das ist aber eine sehr dicke Party.
Ja, pass auf. Also meine liebe Frau und ich, wir haben letztes Jahr im September geheiratet, am 4.9. Und wir haben unheimlich Glück gehabt. Wir haben quasi Glück gehabt, dass wir Corona-bedingt überhaupt was machen durften. Das war nämlich so genau eine Woche, nachdem so ein bisschen gelockert wurde und dann durften 150 Gäste kommen, geimpft. Das mussten wir alles überprüfen. Aber wir hatten Traumwetter, wir haben eine Bühne aufgebaut, wir haben Musik aufgebaut, wir haben stundenlang unter Sternenhimmel Musik gemacht mit Street-Food-Trucks und danach noch Party bis in die Puppen. Und wenn man das mit noch mehr Menschen machen kann, dann ist das noch schöner.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Ist das jetzt konkret auf die Kindermusik bezogen oder ist das, darf ich das auch frei beantworten?
Ich finde frei. Was sagst du, Matthias?
Ja.
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Liebe ist zu abgedroschen. ich finde das Thema Streiten ein wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist, zu streiten und auch leidenschaftlich zu streiten. Ich möchte mich gerne laut und emotional streiten können und trotzdem hinterher sagen können, wir trinken jetzt ein Bier zusammen und wir können den Streit hinter uns bringen und nach vorne schauen. Also wahrscheinlich ist das Thema Streiten, fände ich, ein gutes Thema. Vielleicht auch ein spannendes Thema für ein Kinderlied.
Das denke ich auch.
Ja, ich auch.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2000, Matthias, hilf mir mal, wann waren wir in Österreich? 2012?
12, ja.
Genau. Hatte ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit in Österreich und habe gleichzeitig aber gemerkt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals waren die Gruppen, haben wir die Gruppen für die Musik, für die Konzerte aufgeteilt und dann fehlte in der einen Gruppe, ein Schlagzeuger, dann habe ich da Schlagzeug gespielt und in unserer eigenen Gruppe sollte ich dann singen, da musste ich dann aber auch Schlagzeug spielen. Da haben wir dann, also es war alles so ein bisschen chaotisch und ich habe da gemerkt, dass musikalische Ansprüche sehr, sehr weit auseinandergehen in dieser Gruppe. Und ich persönlich habe mich da nie sehr zu Hause gefühlt in dem Verein Kindermusik.de. Ich persönlich. Und auch Pele Mele hat sich seitdem, glaube ich, sehr zurückhaltend verhalten in diesem Verein, weil wir nicht das Gefühl hatten, und jetzt spreche ich natürlich unweigerlich auch für meine Kollegen, dass wir da viel zugeben können. Wohl aber, der Andreas kümmert sich ja um viele Sachen von uns, was die Internetpräsenz angeht. Das machen wir natürlich auch alles mit Freude und mit Liebe. Also der Andreas vor allen Dingen natürlich. Aber im Moment gibt es bei Kindermusik.de nicht viel, wo wir viel hinzufügen können. Und eher, das habe ich ja eben schon mal gesagt, gibt es Dinge, wo wir das Gefühl haben, dass wir ein bisschen in unserer eigenen Suppe zu sehr rühren.
Bei Kindermusik.de oder bei Pele Mele?
Nee, bei Kindermusik.de.
Ja.
Ne, also eben, das war eben auch bezogen auf den Kinderliederpreis in Nürnberg. Es wäre schön, wenn wir das einfach ein bisschen, wenn wir mit der Kritik von außen einfach offener umgehen könnten und es nicht alles so persönlich nehmen würden. Ich habe die Frage jetzt nicht so richtig gut beantwortet, ne? Aber so, was bedeutet das für mich? Ja, natürlich viele Menschen kennengelernt, die toll sind, die tolle Musik machen. Ich habe neulich mal mit der Suli zusammen gespielt. Da durfte ich einmal als Bassist aushelfen. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Das ist toll, dass es dieses Netzwerk dafür gibt. Aber im Moment bedeutet es für mich nicht sehr viel.
Ich finde aber so kritische Stimmen auch gut. Also weil wir wollen ja auch nicht alles beschönigen. Deswegen finde ich gut, dass du ehrlich geantwortet hast und kritisch geantwortet hast, um das mal anmerken zu Danke. Können dürfen, was auch immer.
Ja, finde ich auch.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Ja, dem Genre Musik. Nee, ich kann ich nicht. Also finde ich auch, ich mag sowieso diese Schubladen einfach grundsätzlich nicht so gerne. Und lass uns einfach sagen, wir machen Musik. Es ist unwichtig, welches Genre es ist. Es gibt viele Genres, die ich toll finde. Und in diesen Genren, die Bands, die ich toll finde, können sich keinem Genre zuordnen, weil sie einfach unterschiedliche Sachen machen.
Eine Verwerfung im Raum-Zeit-Kontinuum macht es dir möglich, mit dem etwa 60, 65-jährigen Pico Fröhlich zu sprechen. Was wird er erlebt haben?
Schade, ich hätte jetzt gedacht, was würde ich meinem Jüngeren selbst sagen? Was wird er erlebt haben? Also hoffentlich darf ich noch ein paar Jahre Musik machen. Hoffentlich finde ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben den Absprung, wenn ich Dinge nicht mehr mit vollem Herzen machen kann. Ich glaube, das ist schwierig und ich hoffe, dass dieser Pico, der 65-jährige Pico, das geschafft hat. Und was er dann alles erlebt hat, Vielleicht hat er noch mal in New York gelebt. Vielleicht hat er noch ein Kind bekommen. Vielleicht hat er eine Bäckerausbildung gemacht. Da arbeitet er nämlich gerade sehr stark dran.
An einer Bäckerausbildung?
Ja, ich habe in Corona-Zeiten das Sauerteigbrotbacken angefangen, wie wahrscheinlich 80% der Deutschen. Habe da so einen Riesenspaß. Also meine Tochter liebt dieses Brot, was natürlich ein zusätzlicher Ansporn. Und ich habe zwischendurch immer mal wieder so das Gefühl, man könnte auch einfach mal die Karriere wechseln. Und wenn, dann wäre so ein handwerkliches Ding schön. Also mein 65-jähriger Pico wäre vielleicht ein Bäcker.
Gehörst du nicht auch zu dieser Bierbrauer-Connection da in Köln?
Nee, nicht wirklich. Also das war der David, der hat das auf jeden Fall immer sehr, sehr genossen, selber zu brauen. Wir durften da, also ich durfte da auch schon mal mitmachen, aber da konnte ich mich nicht so sehr reinfuchsen.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Dass ich mich selbst nicht so ernst nehme. Also ich glaube, dieses mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten im Reinen zu sein und gleichzeitig aber auch zu sagen, ich kann mich hier zum Affen machen und das ist mir nicht peinlich, das tut mir nicht weh. Das ist, glaube ich, eine gute Fähigkeit.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Police, Peter Fox, Prince, John Mayer, Coldplay. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Muss das jetzt auch wieder ein Pelemele-Lied sein?
Nee, das muss das Pico-Fröhlich-Lied sein.
Diese Frage, ich will die natürlich alle so unbedingt treffen. Und ich denke mir die ganze Zeit, aber wofür respektieren die mich denn dann da? Das Lied Musik finde ich schon sehr, sehr schön und wäre für mich so eine Liebeserklärung, mit der ich hoffentlich die Herzen von Herrn Cash und von den anderen öffnen würde.
Genau, dass die ja hoffentlich dann auch unterschreiben würden.
Genau.
Du sitzt in einer Talkshow und bekommst die Frage gestellt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
Wenn man es so macht, wie Pele Mele es macht, nein. Es ist einfach zu viel Herzblut, was wir in diese vier Personen reinlegen. Also wir wollen immer zu viert auf der Bühne stehen. Wir wollen das immer und dadurch werden wir zu teuer. Dadurch werden wir zu aufwendig für viele Veranstaltungen und am Ende des Tages bleibt dann nicht genug übrig, um da komplett von leben zu können.
Ihr habt alle noch andere bürgerliche Berufe wie Bäcker oder Bierbrauer.
Oder Wellenreiter. ich bin noch Lehrer, der Florian arbeitet in der Altenpflege, der Andreas hat sein Internet Firma, mit der er Hosting betreibt. Wir machen das alles. Also wir lieben Pele Mele, wir opfern da viel Zeit rein. Finde ich die Bezahlung cool in der Kindermusik? Nein. und wenn du nicht so einen Status wie deine Freunde hast, wo natürlich auch vom Streaming her und so, wo das alles geboten ist, glaube ich nicht, dass du davon in so einem Band-Kontext wirklich von leben kannst.
Ich glaub, an dieser Stelle möchte ich anmerken, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ich hab euch ja gegoogelt, macht man ja so, wenn man sich vorbereitet. Und da kam dann unter anderem, andere suchten auch und da war deine Freundin mit dabei. Also ihr seid da schon in derselben Riege, ja?
Ja, also ich glaube nicht, dass wir in derselben Riege sind. Also deine Freunde sind auf jeden Fall, die spielen auf jeden Fall in der ersten Liga, also muss man einfach ganz klar sagen. Ich finde es mal interessant, ihr habt ja auch mit Jochen Wahle darüber gesprochen und der hat ja gesagt, dass er das hinkriegt und ich frage mich halt, also beim Jochen kann ich mir das total gut vorstellen, dass er das hinkriegt, dass er davon leben kann, aber weil er noch alle anderen Sachen, die er macht, damit verknüpft und ich frage mich, ob seine Band, seine Musiker da auch von leben können, nur von Randale. Weil das ist,
also,
bitte?
Eine Frage an Jochen, die kann er beantworten.
Ja, beziehungsweise, ne, also das ist ja auch keine bös gemeinte Frage. Das ist ja nur, es geht um einen Realist. Vielleicht machen wir ja auch alles falsch bei Pele Mele, ne? Oder vielleicht haben die Jungs von Randale eben auch noch andere Jobs und machen eben auch, verdienen sich von der anderen Seite noch was dazu. Ne, also, ne, wenn die Frage also auf Pele Mele gerichtet ist, ist die Antwort in unserem Falle ganz klar nein.
Aber die Frage ist natürlich spannend, auch die zu verallgemeinern. Kann man so als 3-, 4-, 5-köpfige Band von der Kindermusik leben, wenn man nicht in der absoluten ersten Liga spielt, wie vielleicht deine Freunde? Also mir fällt noch Rumpelstiel ein aus Berlin, wo das auch so ist, denke ich, die aber auch theatermäßig und so noch engagiert sind. Ich finde es auch schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Und bei Randale, der Bassist ist ja auch noch Lehrer zum Beispiel, und Marc, der Gitarrist, hat auch noch seinen Hauptjob und sowas. Also Jochen
macht das unglaublich toll, ne? Also was der, wie viel Energie der hat, um auch Kindermusik.de vorwärts zu bringen und sich da zu engagieren, das ist, also bitte versteht mich nicht falsch, ne? Und ich kann mir, wie gesagt, bei ihm auch gut vorstellen, dass er das hinkriegt, daraus eine Karriere zu machen. Aber was wir als Pele Mele zum Beispiel ja auch nie anbieten können, ist dieser 500, 400 Euro Gig in der Kita oder in der Grundschule. Das können wir einfach nicht. Das geht nicht. Mhm. Und deswegen fällt für uns natürlich ein riesengroßer Teil von möglichen Einnahmen weg. Und wir müssen immer auf Stadtfeste gehen, auf eigenorganisierte Konzerte, die dann aber natürlich wieder viel aufwendiger sind, wo dann viel mehr Arbeit reinfließen muss, als, ohne das böse zu meinen, mit der Akustikgitarre in die Gruppe zu gehen und zu spielen. Und dafür auch Geld zu bekommen. Also was ja richtig ist, aber das können wir einfach nicht anbieten.
Danke, das war der Fragebogen. Das waren 10 Fragen.
Matthias, du wolltest noch über Köln reden. Komm, so ein bisschen.
Oh, nein, geht's jetzt zum Fußball, dann bin ich raus.
Nein.
Köln für mich personifiziert auch Pico Köln. Also wenn ich an Köln denke, ist mein erster Gedanke nicht der FC, sondern der erste Gedanke Pico Fröhlich und der zweite dann Pele Mele. Aber ich glaube, das müssen wir auf ein andermal vertagen.
Ist auch gut. Wir freuen uns einfach, wenn wir uns bald endlich in Person wiedersehen. Du bist doch auch jetzt im Oktober nochmal irgendwie in der Gegend, oder nicht?
Wir sind im Podcast
jetzt in Mülheim bei Suppi.
Ah ja.
Nehmen wir auf. Und ich habe da auch noch ein paar andere Termine in der Gegend. Vielleicht kommt es nochmal zu einem Bier.
Alkoholfreies Bier. Vielen Dank, ihr Lieben, für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank dir.
Ja, danke.
Toll, dass du die Zeit hattest. Die Songs, über die wir gesprochen haben, und auch die Lebenslieder von Pico hört ihr natürlich wieder auf der Playlist zur Show. Alle relevanten Informationen und Links in den Shownotes. Bitte, wir haben ja tatsächlich diese interessanten Fragen heute angeschnitten. Also, wenn ihr dazu was zu sagen habt, kommt gerne auf uns zu in den sozialen Medien. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Brieftaubengruß, wie auch immer.
Beschwert euch bei Pele Mele.
Ja, Beschwerden bitte direkt an
Pele Mele. Genau, pelemele@pelemele.de, spammt uns das Postfach zu, ist einfach alles. Genau.
Wir wollen nur die guten Sachen hören, nein. Wir wollen vor allem in die Diskussion gehen und über alles sprechen, und das ist gut. Und das war jetzt auch hier in dem Gespräch wirklich sehr spannend, dass so unterschiedliche Aspekte Raum gefunden haben.
Sehr gut.
Dann sagen wir auch nochmal einen schönen Gruß an Pele Mele, von dem wir ja heute ein Viertel nur hier hatten.
Richtig.
Auch alle an die anderen. Und dann bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, Matthias.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.